Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Es wird mehr gelacht im Bundestag, seitdem die AfD dort eingezogen ist. Das hat eine digitale Analyse der SZ über das erste Halbjahr der AfD im Parlament ergeben. Allerdings ist das kein fröhliches Lachen, sondern Hohngelächter. Der Spott hat zugenommen und die offene Häme. Woher kommt der Hass? Also sowohl im Parlament als auch auf der Straße. Dieser Frage ist die Psychologin und Journalistin Anne Otto nachgegangen. Und so heißt auch ihr Buch »Woher kommt der Hass? Die psychologischen Ursachen von Rechtsruck und Rassismus«. Guten Tag, Frau Otto.
Ja, guten Tag, Herr Raphansel.
Ja, wenn man sich so rechtsextremen Hass ansieht, dann kommt der ja ziemlich selten wirklich logisch daher. Diese sogenannten Sorgen, die sind dann oft aufgebauscht. Tatsachen werden ziemlich verzerrt. Wirklich absurde Verschwörungstheorien werden da geglaubt. Also um die wirkliche, echte Wirklichkeit da draußen scheint es ja nur sehr bedingt zu gehen, sondern mehr so um irgendeine Wirklichkeit da drinnen im Herzen und im Kopf. Also welche Funktionen erfüllt das? Woher kommt dieser Hass?
Wie Sie es ja schon gerade angedeutet haben, ist die emotionale Komponente unglaublich wichtig, dass bestimmte Emotionen bedient werden und zu diesem Hass gehören. Der Hass, woher der kommt, dazu gibt es verschiedene Theorien. Das eine ist, dass sehr viele Psychologen davon überzeugt sind, dass viel mehr Menschen nach wie vor autoritären Haltungen und autoritären Einstellungen anhängen. Das heißt, dass sie also autoritären Gehorsam befürworten und auch autoritäre Aggression. Und das bedeutet, dass sie bereit sind, Schwächere abzuwerten, das vollkommen in Ordnung finden, das auch brauchen, um ein stabiles Weltbild zu haben. Oder es ist im Prinzip so, dass so eine autoritäre Einstellung, dass das nicht einfach irgendwie eine politische, rationale Einstellung ist, sondern dass es eben auch ein inneres, emotionales System ist, das anspringt und bedient wird.
Also andere abwerten, um sich besser zu fühlen. Jetzt geht es in der Lesart heute um die Sprache der Rechten. Und dieses Gefühl, andere abwerten zu wollen, das wird ja rhetorisch auch angestachelt noch. Ich lese da von Ihnen so Begriffe wie Gefühlsbefreiung oder großer kleiner Mann-Rhetorik. Was ist das?
Das sind eigentlich Begriffe, die auf Analysen von Adorno sogar zurückgehen. Der Trick der Gefühlsbefreiung, da bezieht sich Adorno im Prinzip auf Reden eines Hasspredigers und sagt, dass diese Aufforderung, lasst euren Gefühlen freien Lauf, seid doch mal wütend, ja klar seid ihr frustriert, dass das eine Aufforderung ist zur Aggression. Die Leute in den Reden sind emotionalisiert und sagen dann, tut es mir nach, seid genauso aggressiv.
Es ist völlig okay, sich gehen zu lassen.
Genau, es ist okay, sich gehen zu lassen.
Und diese große Kleiner-Mann-Rhetorik?
Ist sicherlich sowas in der Art, dass man sagt, ich bin selbst eigentlich ein einfacher Mensch. Gleichzeitig habe ich mich aber ermächtigt, ich habe mich getraut, ich bin über meinen Schatten gesprungen. Und dieses Spiel mit diesem, ich bin eigentlich einer von euch, aber ich bin einer, der sich rausgehoben hat, der auch ein bisschen heldenhaft sich traut. Das ist diese große kleine Mann-Rhetorik.
Wenn die Emotionen da jetzt so viel wichtiger sind als echte Sachargumente, das heißt aber auch, wenn man dagegen argumentieren will, kommt man mit Argumenten nicht weit, oder?
Nein, auf keinen Fall kommt man da mit Argumenten weit. Und je geschulter die Leute sind, je mehr sie diese Rhetoriken inhaliert haben und auch ganz bewusst einsetzen und auch ganz bewusst einsetzen, um ihre Wähler auf diese Weise von sich zu überzeugen, eben komplett argumentationsfrei und rein emotional, umso weniger kann man mit denen überhaupt noch diskutieren.
Ich finde an Ihrem Buch sehr schön, es hat am Ende so einen richtigen Leitfaden auch. Das heißt, Sie haben Theorieteile, aber dann eben auch sehr, sehr praxisnah, wirklich mit so erstens, zweitens, drittens, was kann man denn jetzt tun? Und in diesem Leitfaden, da machen Sie auch diese Unterscheidung auf, die Sie jetzt gerade schon angedeutet haben. Ist das ein Amateur oder ein Politprofi? Das heißt, da muss man sehr unterschiedlich reagieren?
Würde ich sagen, ja. Und das würden jetzt auch alle, sagen wir mal, Kommunikationstrainer oder Leute aus Initiativen, die sich damit beschäftigt haben, würden das auch bekräftigen. Es ist so, wenn man sich jetzt als Bürger vorstellt, ich möchte mit jemandem diskutieren, der eine andere Meinung hat, dann ist es im Prinzip so, dass man gegen einen AfD-Politiker, sag ich mal, der das seit Jahren trainiert, auf eine bestimmte Weise zu sprechen, überhaupt gar keine Chance hat. Da haben andere Politprofis, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, weitaus mehr Chancen. Wo es aber Sinn macht, sich auseinanderzusetzen, das ist im eigenen Umfeld, der eigene Freundeskreis, die eigene Familie oder auch dieses Freunde-von-Freunden-Ding. da kann man einhaken und anfangen auch zu diskutieren, weil die Leute sind nicht geschult, sondern die schnappen ja meistens was auf und geben das dann weiter.
Und da soll man sich dann so Fragen stellen wie, wen hast du vor dir oder wie gesprächsbereit ist dein Gegenüber?
Ganz genau. Also es gibt eine Einteilung, die geht auf die Initiative Kleiner 5 zurück. Das ist ein Verein, die haben sich zum Ziel gesetzt, die AfD unter die 5%-Hürde zu drücken. Und zwar durch Diskussionen mit anderen und durch Überzeugungsarbeit und politische Diskussion. Und die haben so eine Einteilung gemacht. Es gibt einerseits Verunsicherte, die reden was nach oder die haben auch bestimmte Überzeugungen, aber mit denen kann man reden oder da kann man so Fragen stellen wie, ja, wie kommst du da drauf oder seit wann denkst du überhaupt so? Und wenn man darauf halbwegs ernsthafte Antworten kriegt, im Prinzip dann wieder mal echte Emotionalität. Ja, wovor hast du Angst oder was ist los eigentlich? Ja, dann kann man auch weitersprechen und versuchen, eine Argumentationsbasis zu finden. Wenn die Leute allerdings nur provozieren wollen und von Thema zu Thema springen, das ist ja irgendwie so eine beliebte Technik, dann kommt man nicht weiter, kann man nur im Prinzip sagen, okay Leute, du springst von einem Thema zum anderen, das funktioniert so nicht. Und was auch sehr schnell auftaucht, sind menschenfeindliche Äußerungen oder irgendwelche Komplettabwertungen. Dann ist es natürlich so, dass man sagen kann, so, du verletzt hier Grundrechte und so auf diese Weise möchte ich nicht mit dir diskutieren.
Ein Tipp ganz am Ende des Buches, der hat mich fast ein bisschen überrascht. Und zwar hört man ja ansonsten häufig, man sollte so ein positives Narrativ erheben. Man sollte erzählen, wie man sich das Zusammenleben vorstellt, die hohen und hehren humanistischen Ideale hochhalten. Ich lese mal bei Ihnen am Ende, das muss oft gar nicht funktionieren. Man sollte eher mit einem Negativnarrativ kommen, nämlich mit dem Satz, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ... Warum ist das besser?
Positive Utopien und die Vorstellung davon, wie ein bestmögliches Zusammenleben aussieht, das ist unheimlich angreifbar. Also es ist nicht nur, dass alle Leute sich die ideale Welt anders vorstellen, sondern es ist auch angreifbar von den Gegnern. Wenn man jetzt einen Minimalkonsens nimmt, also ich möchte nicht in einer Welt leben, wo solche Hassverbrechen wie Halle möglich sind. Da wird man ganz viel Konsens, sogar bei politischen Gegnern, hinbekommen. Und von da aus kann man gucken, wie kann man das erreichen. Da wird man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, aber es wird nicht sofort zu dieser Polarisierung kommen.
Ich habe das vorhin schon gesagt und es ist jetzt auch deutlich geworden, das ist wirklich ein alltagstaugliches Buch, aber eben auch mit vielen theoretischen Teilen, wo Sie zusammengetragen haben, was auch andere schon erforscht haben. War Ihnen das von Anfang an so klar, dass Sie das so aufbauen wollen oder hat sich das dann so entwickelt?
Also diese ganzen Theorien, ich finde sie wahnsinnig interessant und auch aufschlussreich oder mir hilft es auch, wenn ich verstehen kann, warum bestimmte Sachen emotional funktionieren, aber für mich reicht das nicht und deswegen finde ich dieses ganz klare, diese Rückbesinnung auf das, was jeder tun kann, total wichtig, unter anderem auch, weil natürlich Selbstwirksamkeit oder ein Gefühl, selbst etwas tun zu können, ja auch die Demokratie fördert.
Das sind Tipps aus dem Buch »Woher kommt der Hass?« von Anne Otto. Und der Untertitel, der lautet »Die psychologischen Ursachen von Rechtsruck und Rassismus«. Und da wird schon klar, dass wir jetzt nur über einen kleinen Ausschnitt des Buches gesprochen haben. Den Rest kann man nachlesen. 272 Seiten für 22 € erschienen beim Gütersloher Verlagshaus. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Rapphansel.